Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Für die SPD war nach der Bundestagswahl klar, das Spiel ist erstmal aus für uns. Wir müssen uns erst neu qualifizieren, um im Kabinett wieder eine Rolle spielen zu können. Doch plötzlich dreht sich das Regierungsbildungsrat wieder. Nach dem Aus der Jamaika-Gespräche setzt vor allem der Bundespräsident auf die Staatsräson der SPD und will so ein Rien ne va plus verhindern, was ja Neuwahlen zur Folge hätte. Und was machen die Sozialdemokraten? Manche denken darüber nach, mit hohen Einsätzen wieder mit am Tisch zu sitzen, diskutieren über eine Minderheitsregierung und sogar wieder über eine schwarz-rote große Koalition. Riskantes Spiel oder zocken mit Gewinnaussichten? Michael Stempfle.
Wer in diesen Tagen zur SPD möchte, muss durch eine zertrümmerte Tür. Der Eingang des Willy-Brandt-Hauses fast schon symbolhaft für den Seelenzustand der Partei. Irgendwo in der Zentrale hat sich wohl der Vorsitzende zurückgezogen. Kann sich Martin Schulz eine Regierungsbeteiligung wirklich verweigern? Der Druck kommt von allen Seiten und von ganz oben.
Ich glaube, es ist wichtig, gerade jetzt in der politischen Situation, sehr genau darauf zu achten, worum es eigentlich geht. Geht es darum, das eigene, das persönliche Interesse zu maximieren? Geht es darum, das Parteiinteresse zu maximieren? Oder geht es wirklich um das Land? Geht es wirklich um das, was politisch Verantwortliche für die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes tun sollen und tun müssen?
Das Problem, Schulz hat sich nach der Bundestagswahl früh festgelegt.
Die Zusammenarbeit von CDU, CSU und SPD ist mit dem heutigen Tag beendet. Diese große Koalition ist abgewählt worden. Das muss man deutlich sehen, die Menschen wollen sie nicht. Und die Rolle, die wir zugewiesen bekommen haben, ist die einer Oppositionspartei.
Seine Haltung: sollen doch FDP und Grüne mit der Union regieren. Die SPD freute sich schon auf die Erholungskur in der Opposition. Das Mantra mit Regionalkonferenzen, sich selbst erneuern. Doch kaum hat die Reha-Phase der SPD begonnen, der nächste Schock. Keine Jamaika-Koalition und schon wieder die Frage nach einer GroKo.
Wir stehen angesichts des Wahlergebnisses vom 24. September diesen Jahres für den Eintritt in eine große Koalition nicht zur Verfügung.
Der Bundespräsident könnte das anders sehen. Morgen muss Schulz im Schloss Bellevue vorsprechen, so wie CSU-Chef Seehofer heute. Kann Schulz Kehrtwende? Wäre er dann nicht, genau, ein Fähnchen im Wind?
Ich finde diesen Zeitraum jetzt, wo man über so viel redet, eigentlich gar nicht schlecht. Man darf nur nicht irgendjemandem jetzt ein Label verpassen, der Umfaller des Tages.
Die große Sorge, der Bundesparteitag in 2 Wochen. Die Basis könnte auf die Barrikaden gehen. Stimmungstest beim SPD-Ortsverein Erfurt-Ost.
Ich denke, die SPD muss sich erneuern. Und ob das in der großen Koalition geht, mag ich zu bezweifeln.
Für mich wäre die GroKo keine Option. Ich finde, dass wir dabei untergehen. Ich glaube, dass wir unser Profil da auch nicht behalten können.
Doch einfach verweigern, eine Minderheitsregierung tolerieren oder doch GroKo, die SPD in einem Dilemma.
Natürlich müssen auch wir uns in Gespräche begeben. Was dann am Ende rauskommt, das sieht man hinterher.
Wir wollen keine österreichischen Verhältnisse, wo eine Dauer-GroKo dazu führt, dass die extremen Ränder stärker werden.
Die SPD und die schwere Last der Entscheidung. Die Erneuerung muss wohl erstmal warten.
Tja, und in Berlin begrüße ich einen der Sprecher des konservativen SPD-Flügels Seeheimer Kreis, Johannes Kaas. Guten Abend, Herr Kaas.
Moin.
Ist die SPD da gerade auf dem Rücktritt vom Versprechen keine große Koalition? Und wie breit ist die Unterstützung dafür in der Partei wirklich?
Naja, wir haben am Wahlabend um 18.05 Uhr gesagt, keine große Koalition. Das war richtig. Jeder wollte diese Koalition der Besserverdiener und Besserwisser, diese Jamaika-Truppe. Deswegen war das richtig. Es war auch richtig, als sie gescheitert sind nach 8 etwas erbärmlichen Wochen, dass wir gesagt haben, wir wollen es nicht, wir sind nicht diejenigen, die hier irgendwie nachrücken. Als der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit der Autorität auch der Verfassung im Rücken gesagt hat, jetzt müssen alle mit allen reden, und ich schätze Frank-Walter Steinmeier sehr, auch ein feiner Kerl, haben wir gesagt, jawohl, muss so sein. Morgen wird mit meinem Parteivorsitzenden geredet und ich gehe davon aus, dass wir dann die Gespräche aufnehmen.
Das heißt, Sie könnten sich das vorstellen, eine große Koalition, zumindest Gespräche, aber damit riskieren Sie ja den offenen Bruch mit Ihrem Parteichef, oder? Ist der Bundespräsident dann höher?
Ich glaube, der Bundespräsident und mein Parteichef sind da nicht weit auseinander. Und es geht ja auch nicht um eine große Koalition. Es geht darum, dass wir mit anderen Parteien über Inhalte reden. Und am Ende kann dann stehen, eine Neuwahl kann stehen, vielleicht sogar Jamaika, wenn die sich wieder besinnen und wenn man feststellt, dass Unterhemd auf Schwarz-Weiß vielleicht nicht reicht oder man guckt, ob man jemanden toleriert oder eben eine GroKo. Aber für uns geht es um Inhalte, die Rente mit 63 für Menschen, die 45 Jahre gearbeitet haben und um die Bürgerversicherung und andere Punkte.
Verstehe ich Sie da richtig? Sie können sich also jetzt alles vorstellen.
Ja, ich glaube, wenn der Bundespräsident sagt, die Parteien müssen miteinander reden und es gibt auch eine Verantwortung, bevor man in Neuwahlen geht, dann muss man mit allen drüber reden. Man muss aber über Inhalte machen, über die Situation in der Pflege, die Bezahlung, die Anzahl der Menschen auf so einer Station. Man muss reden über die Bundespolizei. Das sind Punkte, die anstehen. Und wenn man denn da Partner findet in der einen oder anderen Konstellation, dann muss man sich überlegen, was man draus macht.
Und dann könnte es wieder eine große Koalition sein. Jetzt wollte die SPD sich aber in der Opposition erstmal grundsätzlich erneuern. Und Sie haben ja bald einen Parteitag. Wie wollen Sie der Basis da vermitteln, wenn es dazu käme, dass die Erneuerung jetzt erstmal ausfällt?
Also erstens soll die Erneuerung nicht ausfallen, weil die Erneuerung ist wichtig und die muss laufen. Gleichzeitig sind wir aber gewählt worden, um dieses Land gemeinsam mit allen Parteien vernünftig zu regieren. Wenn sich Jamaika zerlegt, wenn die FDP bockig ist wie ein kleines Kind, wenn Frau Merkel nicht mehr richtig moderieren kann, dann kann man nicht gleich in eine Neuwahl gehen, sondern muss man erstmal austesten, was geht, was man für Inhalte umsetzen kann, wie zum Beispiel die Rente oder die Bürgerversicherung. Und wenn das alles nicht klappt, dann kann ich auch vor dem Bürger meinen Wahlkreis Hamburg mit treten und sagen, wir haben alles probiert, es geht nicht anders, aber Sie können doch nicht einfach so lange wählen lassen, bis Ihnen das Ergebnis passt. Sie haben jetzt auch eine Verantwortung. Der Bundespräsident hat uns alle daran erinnert, wir sollten alle unser Möglichstes tun.
Wir sind gespannt, was dabei rauskommt und werden es weiter beobachten. Vielen Dank, Johannes Kahrs.
Vielen Dank.
Ein Gespräch, das wir am Abend geführt haben. Das Urteil war eindeutig schuldig. Das UN-Kriegsverbrechertribunal zum ehemaligen Jugoslawien verurteilte den bosnisch-serbischen Ex-Militärchef Ratko Mladic zu lebenslanger Haft, weil er unter anderem verantwortlich für das Massaker von Srebrenica 1995 gewesen sei. So unvorstellbar die damals begangenen Gräueltaten, so wichtig ist dieses Urteil für die Hinterbliebenen. Doch aus serbischer Sicht ist Mladic für viele kein Verbrecher, sondern ein Held, als Ikone verehrt. Die Entscheidung der Richter sei Ausdruck einer antiserbischen Haltung. Und so endet zwar der letzte Prozess des UN-Tribunals in Den Haag, das nach 24 Jahren schwieriger Aufarbeitung zum Jahresende aufgelöst wird. Der Prozess der Versöhnung aber ist noch lange nicht abgeschlossen. Michael Mandlik.
Am Abend in Belgrad. Proteste gegen das in Den Haag gefällte Urteil über Ex-General Ratko Mladic. Für die serbischen Ultranationalisten hier ist Mladic kein Kriegsverbrecher, sondern im Gegenteil ein Nationalheld. Er hat dem serbischen Volk den größten Sieg der vergangenen 100 Jahre beschert, nämlich die serbische Teilrepublik Srpska in Bosnien. Deshalb sagen wir ihm heute Danke. Nach der Verurteilung Mladics als Kriegsverbrecher beendet der Internationale Strafgerichtshof der Vereinten Nationen in Den Haag Ende des Jahres seine Arbeit. Dazu kann er eine beeindruckende Statistik vorweisen. Gegen 99 Kriegsverbrecher wurden Urteile verhängt. Allein im Fall Mladic waren es fast 600 Zeugenbefragungen und 10.000 Beweisunterlagen, die zu seiner Aburteilung führten, gegen die der Ex-General am Abschlusstag heftig protestiert. Dass er in 10 von 11 Anklagepunkten für schuldig befunden wird, so auch für die Kriegsverbrechen während der 44-monatigen Belagerung von Sarajevo mit 10.000 Getöteten, das wird auch dort mit Erleichterung registriert. So auch bei Činita Fakic, die bei einem Radiosender arbeitet. Sie war 19, als sie in Sarajevo bei einem serbischen Granatenangriff beide Beine verloren hatte. Mühsam musste sie danach lernen, mit Beinprothesen zu leben. Ihre seelische Verwundung aber wird wohl nie verheilen. Ich kann Ihnen nicht beschreiben, wie es mir geht. Ich bin momentan aufgeregt und traurig zugleich. Dieses Urteil kann so viele Tote nicht mehr lebendig machen, kann mir meine Beine nicht zurückgeben und meine Leiden in den vergangenen 25 Jahren nicht ungeschehen machen. Trotzdem ist es eine kleine Genugtuung für das, was ich durchmachen musste. Dass mit dem Urteil von Den Haag nun endlich auch ein Neuanfang in den serbisch-bosnischen Beziehungen beschritten werden muss, davon ist die serbische Menschenrechtlerin Nataša Kandić überzeugt. Sie verfolgt in Belgrad die Urteilsverkündung und warnt vor einer weiteren Glorifizierung von Kriegsverbrechern. Mladic und viele seiner Offiziere haben dazu beigetragen, dass das Ansehen Serbiens auf das niedrigste Niveau seiner Geschichte gesunken ist. Und heute ist der Moment der Besinnung gekommen. Wie lange es aber noch dauern wird, bis aus Besinnung echte Versöhnungsarbeit wird, das wird die Zukunft zeigen. Mit dem Ende der Gerichtsprozesse jedenfalls sollte sie nun grundsätzlich möglich sein.
Das Mladic-Urteil kommentiert nun Natalia Miri vom Bayerischen Rundfunk.
Dass Ratko Mladic heute zu lebenslänglich verurteilt wurde, ist für die Opfer nach 22 Jahren zumindest ein klein wenig Genugtuung, auch wenn es ihr Leid nicht heilt. Das Urteil ist der Inbegriff internationaler Gerechtigkeit und es setzt ein wichtiges Signal. Es ist eine Warnung an alle Nachahmer. Ratko Mladic wird nicht als Held, sondern als Kriegsverbrecher in die Geschichtsbücher eingehen. Wird er das? So sehen das leider nicht alle. In seiner Heimat wird Mladic weiterhin verehrt. Seine damalige rechte Hand, Biljana Plavcic, sagte mir einmal in einem Interview, nein, es sei doch kein Genozid, dann hätten wir doch die Frauen auch vernichten müssen. Das erkläre schon allein das Wort Genozid. Genos sei das ganze Volk. Es sei also kein Genozid gewesen, die Frauen lebten doch noch. Sie lachte mir dabei ins Gesicht. Die Verachtung und Vorurteile von damals existieren heute noch immer. Den Genozid von Srebrenica hat nicht nur Mladic allein zu verantworten. Falls es in Vergessenheit geraten ist, möchte ich daran erinnern, dass die dort stationierten UN-Soldaten nicht verhindert haben, dass Männer und Jungen von ihren Frauen und Müttern getrennt und in Bussen abtransportiert und getötet wurden. Das heutige Urteil steht deshalb für internationale Gerechtigkeit, ja. Und dafür, dass ein internationales Wegschauen bei Kriegsverbrechen, wie es nach wie vor passiert, nicht mehr stattfinden darf.
Natalia Miri kommentierte. Die 6 Syrer, die gestern bei einer Antiterror-Razzia in 4 Bundesländern festgenommen worden sind, befinden sich wieder auf freiem Fuß. Mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Susanne Daubner.
Laut der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main hat sich der Vorwurf gegen die Beschuldigten nicht erhärtet. Die Männer wurden verdächtigt, Mitglieder der IS-Terrormiliz zu sein und einen Anschlag auf ein öffentliches Ziel in Deutschland vorbereitet zu haben. Die geschäftsführende Bundesregierung hat heute grünes Licht für eine Senkung des Rentenbeitrages gegeben. Danach soll der Satz Anfang kommenden Jahres um 0,1 Punkte auf 18,6% abgesenkt werden. Jetzt muss noch der Bundesrat entscheiden. Eine Zustimmung gilt aber als sicher. Der Niedersächsische Landtag hat Stefan Weil als Ministerpräsident wiedergewählt. Bei der Abstimmung in Hannover erhielt der SPD-Politiker allerdings eine Stimme weniger, als seine Große Koalition Sitze hat. Bislang hatte Weil eine rot-grüne Koalition geführt. Nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen waren die Anleger verunsichert, doch das hielt nicht lange an. Zunehmend beunruhigt zeigt sich allerdings die Wirtschaft. Mehr dazu von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
Während die unsichere Lage in Berlin die Börse noch nicht wirklich in Unruhe versetzt, beginnen aber Unternehmen und vor allem Verbände sich Sorgen zu machen. Sorge vor einer anhaltenden Hängepartie. Der Verband der Industrie appelliert an die politische Verantwortung der Parteien. Der Großhandelsverband beklagt einen Schlamassel und der Arbeitgeberpräsident Kramer fordert den Willen zum Kompromiss. Auch deshalb, weil momentan die Tarifrunde in der wohl wichtigsten Branche der Metall- und Elektroindustrie begonnen hat. Angesichts einer Gewerkschaftsforderung von 6% mehr Lohn und einer Option auf weniger Arbeit dürfte das eine lange Runde werden. Eine harte Tarifrunde und politisch unsichere Verhältnisse? Noch kein Grund zur Sorge, sagen Wirtschaftsinstitute wie IFO aus München. Die Konjunktur laufe, der Aufschwung sei lang und nachhaltig. Also haben Politik wie Tarifparteien noch Zeit, sich zu finden.
Die Börsendaten. Der DAX verlor leicht und schloss bei 13.015 Punkten. Der Dow Jones ging mit 23.526 Zählern aus dem Handel.
Der Libanon ist ein Land der krassen Gegensätze. An den Küsten haben Surfer Spaß in den Wellen des Mittelmeers. Die Anhänger und Krieger der Hisbollah im Land aber, die verabscheuen alles Säkulare und kämpfen für einen radikalen Islam. Da passen die ausschweifenden Partynächte, die vor allem in der Hauptstadt Beirut gefeiert werden, eigentlich so gar nicht ins Bild. In einem Staat der vielen Religionen, deren unterschiedliche Glaubenshäuser manchmal dicht an dicht stehen. Auch die beiden großen Strömungen des Islam, die Sunniten und die Schiiten, leben im Libanon. Und das ist einer der Hauptgründe für die oftmals fragile politische Lage dort. Denn das Land könnte Schauplatz eines weiteren Stellvertreterkrieges werden. Zwischen dem sunnitischen Königreich Saudi-Arabien und dessen schiitischen Erzrivalen Iran. Aus dem Libanon berichtet Volker Schwenk.
Sie scherzen, als wäre nichts gewesen. Libanons Präsident und der bis dahin noch rücktrittswillige Ministerpräsident Saad Hariri. Am Morgen Seite an Seite bei der Parade zum Unabhängigkeitstag. Während die libanesische Armee an Hariri vorüberzieht, ist noch nicht bekannt, dass der wenig später vom Rücktritt zurücktreten wird. Es ist eigentlich wie immer. Die Soldaten marschieren an der Prominenz vorbei und nur eine Handvoll ziviler Zuschauer steht am Rande. Darunter der Graffiti-Künstler Jad El-Khoury. Ihm ist die ganze Feier suspekt, denn von echter Unabhängigkeit könne im Libanon keine Rede sein. Eine Feier zum Unabhängigkeitstag ist normalerweise für die Zivilisten, die normalen Leute da. Aber hier sieht man auf der einen Seite vielleicht 30 Bürger und auf der anderen 1000 Politiker. Selbst 28 Jahre nach dem Ende des Bürgerkriegs leidet der Libanon immer noch an dessen Folgen. Wir sind immer noch ein Spielplatz der größeren Länder. Und vor allem von Zweien. Iran unterstützt die mächtige Hisbollah-Miliz. Hariri dagegen gilt als Verbündeter der Saudis. Er werde vorerst Ministerpräsident bleiben, so Hariri. Und alle sollten sich jetzt dafür einsetzen, dass die libanesische Politik unabhängig werde von äußeren Kriegen und regionalen Streitigkeiten. Genau das wird schwer. Der libanesische Bürgerkrieg ist lange vorbei, aber nicht nur auf Mauern sind Spuren geblieben. Das Land ist tief gespalten, vor allem in Christen, Sunniten, die Saudi-Arabien unterstützt, und Schiiten, als deren Schutzmacht der Iran sich versteht. Jad El-Khoury hebt die alten Einschusslöcher hervor. Der Frieden im Land ist nicht gesichert, so seine Botschaft. Das Einzige, was die Libanesen wirklich zusammenbringt, ist echte Angst vor einem neuen Krieg. Ich versuche, die Spuren des vergangenen Krieges wieder ins Bewusstsein zu bringen, damit man sie wahrnimmt und sich klar wird. Sowas kann jederzeit wieder passieren. Tatsächlich hat man den Eindruck, die Angst vor einer großen Krise hätte die Parteien des Landes einander näher gebracht. Aber was passiert jetzt? Wird Hariri, was Saudi-Arabien fordert, den Einfluss der mächtigen Hisbollah beschneiden? Jede Entscheidung, die eine Entwaffnung oder Schwächung oder Auflösung der Hisbollah zum Ziel hätte, würde automatisch einen Bürgerkrieg bedeuten, sagt die Medienwissenschaftlerin. Niemand will, dass sich wiederholt, was zwischen 1975 und 1990 passierte, weder Hariri noch die Hisbollah. Jad El-Khoury sagt, Politiker im Libanon könnten bei wirklich großen Fragen ohnehin wenig tun. Für Hariri und sein Hisbollah-Problem trifft das auf jeden Fall zu. Die wichtigen Entscheidungen werden nicht hier gefällt, sondern anderswo. Wir könnten also sehr wohl wieder ein Opfer eines Stellvertreterkrieges werden. Spuren eines Bürgerkriegs, der längst Geschichte ist. Aber Jad gesteht uns, zum ersten Mal hat er wirklich Angst, dass im Libanon wieder etwas passiert. Obwohl Ministerpräsident Hariri jetzt erstmal weitermacht.
Unser Korrespondent Volker Schwenk in Beirut. Was bedeutet die Rückkehr von Ministerpräsident Hariri und jetzt sein Rücktritt vom Rücktritt denn für die Lage im Libanon?
Die Erleichterung heute war hier mit Händen zu greifen. Es ist eine Verschnaufpause in einer doch sich zuspitzenden diplomatischen Krise im Libanon. Nun ist Hariri also als Ministerpräsident wieder im Lande. Damit ist im Prinzip alles wie vorher. Bislang ist es dem Libanon ja eigentlich ganz gut gelungen, sich aus den Streitereien zwischen dem Iran und Saudi-Arabien herauszuhalten. Der syrische Bürgerkrieg, zur Erinnerung, spielt sich in der Nachbarschaft ab. 1,5 Millionen Syrer haben sich in den Libanon geflüchtet. Die Hisbollah ist sehr aktiv in Syrien. Das war auch immer wieder Anlass für Kritik aus Saudi-Arabien. Ob es in Zukunft so bleiben wird, ob sich Hariri weiter gegen den Druck aus Saudi-Arabien wehren kann, wie er das mit seinem Rücktritt jetzt getan hat, das muss die Zukunft allerdings noch zeigen.
Stichwort Saudi-Arabien. Die Vorgänge rund um die Reise Hariris dorthin und den dort erklärten Rücktritt, das sind ja immer noch irgendwie sehr viele Umstände, die sehr mysteriös sind. Was weiß man denn inzwischen mehr über die Hintergründe?
Gesichert weiß man nicht mehr als zuvor. Man weiß, dass von einer Seite, die vor allem der Hisbollah nahesteht, gestreut wurde, dass Hariri quasi gekidnappt wurde, dass seine zwei Kinder, die noch in Saudi-Arabien sind, dort als Pfand gehalten werden. Hariri selbst hat das immer wieder zurückgewiesen und hat gesagt, er sei aus freien Stücken in Saudi-Arabien gewesen, er sei auch aus freien Stücken zurückgetreten und alles Kidnapping-Gerede sei einfach falsch. Es gibt die Vermutung, dass Kronprinz Salman unzufrieden war mit dem Kurs von Hariri im Libanon gegen die Hisbollah. Dazu muss man wissen, der Iran, der Erzfeind von Saudi-Arabien, wird von Kronprinz Salman deutlich unter Druck gesetzt und er hätte sich von Hariri gewünscht, dass der auch deutlicher hier gegen die Hisbollah vorgeht. Warum er das nicht kann, das haben wir versucht im Film zu beschreiben. Nun hat aber offenbar die starke Reaktion auf den Rücktritt von Hariri auch Kronprinz Salman wieder überrascht. Und er ist wiederum von seinen Rücktrittsforderungen an Hariri auch zurückgetreten. Das sind aber alles Spekulationen, die durch nichts bewiesen sind. Es macht aber einen gewissen Sinn, wenn man den Lauf der Politik in diesem Lande über eine Zeit lang beobachtet hat.
Das werden wir weiter tun. Vielen Dank, Volker Schwenk, für diese Informationen.
Gerne. Alles Gute nach Hamburg.
Und wir bleiben in der Region. Russland, Iran und die Türkei wollen die Weichen stellen für eine politische Lösung des Syrien-Konflikts. Mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Susanne Daubner.
Bei einem Treffen im russischen Sotschi riefen die Präsidenten der drei Länder die syrische Regierung und die Opposition auf, an einem nationalen Kongress für Syrien teilzunehmen. Der russische Präsident Putin sagte, es sollten Vertreter der syrischen Regierung und der Oppositionsparteien geladen werden. Der Kongress soll ebenfalls in Sotschi stattfinden. Der US-Fahrdienstleister Uber hat zugegeben, einen groß angelegten Hackerangriff verschwiegen zu haben. Der Vorfall liegt ein Jahr zurück. Dabei waren Daten von 57 Millionen Nutzern und Fahrern gestohlen worden. Außerdem räumte Uber ein, den Hackern 100.000 US-Dollar gezahlt zu haben, damit diese die entwendeten Daten zerstören. Der Schauspieler Dieter Bellmann ist tot. Er starb am Montag im Alter von 77 Jahren, wie heute bekannt wurde. Bellmann spielte fast 20 Jahre lang in der ARD-Ärzte-Serie In aller Freundschaft den Professor Simoni und wurde damit zum Publikumsliebling. Zuvor hatte er 3 Jahrzehnte lang zum Ensemble des Leipziger Schauspielhauses gehört. In der Fußball-Champions League hat der FC Bayern am Abend einen Auswärtssieg erzielt. Die Münchner gewannen beim tabellenletzten RSC Anderlecht mit 2:1.
Trainer Heinkes erlebt die schwächste Halbzeit seines Bayern-Comebacks in den ersten 45 Minuten. Nur Torhüter Ulreich ist es zu verdanken, dass die Münchner nicht in Rückstand geraten. Normalform bei Ulreich, seine Vorderleute allzu oft schlampig, unkonzentriert. Anderlecht leichtfertig mit seinen hundertprozentigen Chancen. Der Perfektionist Heinkes ist genervt. Zudem muss nach Thiago auch Robben verletzt ausgewechselt werden. Dann wird's ereignisreich. Tolisso spielt rechts für Robben, passt zu Lewandowski. Die Bayern-Führung in der leicht verbesserten zweiten Halbzeit trotzdem aus dem Nichts. Und Lewandowski kann draufpacken. Selten vergibt der Pole solch glasklare Situationen. Anderlecht erzielt in Person von Nani das 1:1 und doch grinsen am Ende die Münchner. Nach Kimmichs Flanke trifft Tolisso zum 2:1 Sieg, ein mühsamer, der die theoretische Chance eröffnet auf den Gruppensieg im letzten Spiel gegen Paris.
In diese Woche fällt der 100. Todestag von Ludwig Sütterlin. Dem Mann also, der die schnörkelige deutsche Schreibschrift einst für die Schüler vereinfachte, eben zum sogenannten Sütterlin. Wobei auch diese Schrift aus heutiger Sicht so kompliziert aussieht mit ihren geschwungenen Bögen, dass sie kaum noch jemand entziffern kann. Die feinen Federn von damals sind längst Geschichte und in den Klassen von heute wird diskutiert, ob der Nachwuchs überhaupt noch eine Schreibschrift lernen soll, wo die Kleinen doch vermeintlich ohnehin nur noch mit den Fingern auf Computertastaturen und Handy-Displays rumhacken. Gudrun Engel.
Ich schreibe, also bin ich. Aber der Weg zum Schreiben ist schwer. Und welcher ist eigentlich der richtige? Schreibschrift oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Gerade gilt für die meisten Schüler in Deutschland, in der ersten Klasse, Emmy lernt Druckbuchstaben erkennen und schreiben. Zweite Klasse, die Schreibschrift kommt dazu, also andere Buchstaben für Sören. Dritte Klasse, Greta soll eine verbundene Handschrift aus der Schreibschrift entwickeln. Und vierte Klasse, Felix kann daraus seine eigene Handschrift ausprägen. An der Werner-Richard-Schule in Herdecke im Ruhrgebiet lernen die Kinder stufenübergreifend, also erste bis vierte Klasse gemeinsam. Jedes Kind hat hier sein eigenes Tempo, auch beim Schreiben.
Wir müssen wissen, wann wir zu welchem Zeitpunkt etwas machen und nicht sagen, das Kind ist jetzt 6,7 Jahre alt und dann muss es das lernen und mit 8,3 muss es das lernen, sondern wir müssen ganz genau wissen, an welcher Stufe des Prozesses das Kind steht, um ihm dann die richtigen Sachen anzubieten.
Doch welche Schriftform ist die richtige? Ist die Schreibschrift veraltet? Traditionalisten und Modernisierer ringen um die Deutungshoheit. Wie schreibt Kind sicher, schön, schnell und dann auch noch leserlich?
Mir gefällt Schreibschrift besser, weil ich das schneller schreiben kann und leichter finde.
Manchmal verwechsle ich das mit Schreibschrift und Druckschrift und dann habe ich mir das angewöhnt, dass ich beide schreibe.
Einfacher finde ich Druckschrift, weil nicht zusammengeschrieben wird.
Ich finde beides schön.
Grundschrift reicht, sagt der Grundschulverband und meint damit zum Teil miteinander verbundene Druckbuchstaben. Nicht noch eine zusätzliche Schreibschrift.
Sie ersparen sich diesen Umweg. Sie müssen nicht einen zweiten Satz an Buchstabenformen erlernen und sie müssen auch nicht das von Buchstabe zu Buchstabe verbinden lernen, was motorisch eben sehr anstrengend ist, was mitunter zu Verkrampfungen in der Hand führt und eben nicht zu einer flüssigen Handschrift.
Schon jetzt hat einer Umfrage unter Lehrern zufolge jedes dritte Mädchen und jeder zweite Junge Probleme mit der Handschrift. Schulen in mehreren Bundesländern haben deshalb die klassische Schreibschrift schon abgeschafft. Vereinfacht. Braucht man im Zeitalter von Laptops und Smartphones überhaupt noch eine Schreibschrift? In Finnland etwa wird im Unterricht nur noch Druckschrift schreiben, vor allem aber Tippen geübt. Bildungsforscher warnen vor dieser Entwicklung.
Beim Tippen ist es so eine sogenannte sinnentleerte Bewegung, wo man nur eine Taste drückt. Beim Schreiben wird durch den schreibmotorischen Prozess ein anderer Prozess im Gehirn auch aktiviert.
Schreiben als Training für das Gehirn. Gut für das Erinnerungsvermögen und die Koordination. Mit welcher Schrift scheint da egal. Nur zu tippen hilft offenbar nicht viel.
Und jetzt ein Tipp von Sven Plöger, der in gewohnt geschwungenen Worten das Wetter beschreibt.
Ja, Ingo, und das ist heute sogar vergleichsweise einfach, schlicht und einfach deswegen, weil da mal so ein richtiges Hoch sich nach Deutschland vorangearbeitet hat. Und das gibt dann so eine Art November-Frühling und da freuen sich wahrscheinlich viele auf den morgigen Tag. Einige haben das ja heute schon erlebt, im Südwesten hatten wir schon mal 18 Grad. Und dann sah der Sonnenuntergang zum Beispiel in Überlingen am Bodensee so aus. Manch einer denkt, das ist ja mitten in den Tropen aufgenommen. Ist es nicht. Jürgen Gundelsweiler, mein Kollege, der das hier fotografiert hat, der war am Bodensee und hat diesen Blick mit vielen anderen Menschen gemeinsam genossen. Und das ist das Hoch. Das sieht man jetzt wunderbar, wie sich's hier als wolkenfreie Zone über Frankreich genau zu uns nach Deutschland schiebt. Und das ist die aktuelle Situation. Wir sind genau in dieser Hochachse. Man sieht aber, das nächste Fröntchen ist schon unterwegs und damit haben wir dann schon wieder die Wetteränderung. Jetzt wird noch Warmluft reingepumpt. Aktuell in Geilenkirchen in Nordrhein-Westfalen plus 14 Grad und dazu eine sternenklare Nacht im Moment im November. Das ist wirklich sehr warme Luft. Dann kommt allerdings von Westen wieder die kältere. Und in der zweiten Nachthälfte gegen morgen früh sind die ersten Wolken im Westen auch schon zu sehen. Örtliche Nebelfelder in Bayern, vor allen Dingen in Niederbayern, sind denkbar. Temperaturen hier mal 1-2 Grad unter Null, sonst meistens 4-9 Grad. Am Rhein, auf Helgoland sogar zweistellige Minima. Und der morgige Vormittag startet dann für viele mit richtig viel Sonnenschein. Aber Aber im Westen ist die Front schon unterwegs. Ostfriesland, Emsland kriegt die ersten Tropfen und nachmittags schiebt sich das weiter rein. Hier Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein, auch Bremen. Da kann es ein paar Tropfen geben. Dahinter reißt es wieder auf und für alle anderen ist es noch richtig schön bei meistens 13 bis 18 Grad. Wenn es dunstiger ist, dann sind es 9 bis 11 Grad. Aber selbst das ist für November hochtemperiert. Süd-Südwestwind, Stärke 3 bis 5. Teilweise ist er frisch und böig. Die Aussichten, Freitag kommt von Norden die kühlere Luft, in der Mitte der Regen, da hängt er auch am Samstag. Dann kommt der Regen allerdings auch im Süden an. Wer also morgen irgend kann rausgehen, das lohnt sich, Ingo.
Und damit gehen wir auch aus dieser Sendung raus. Vielen Dank, Sven Plöger, für diese Aussichten. Ja, hier im Ersten geht es jetzt weiter mit der Reportage über einen Deutschen und seinen Weg zum Salafismus. Das Nachtmagazin mit Sven Lorik meldet sich um 0:15 Uhr. Und wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss.